Google und kein Ende. Street View ist inzwischen für ausgewählte Orte ja freigeschaltet, auch in Deutschland. Im allgäuischen Dorf Oberstaufen ist da vor 2 Tagen das erste gepixelte Haus aufgetaucht. Haben wir hier in der Webshow auch gesehen, sind da lang gefahren sozusagen mit der Maus. Ja, und nun gibt's den großen ersten Aufreger. Die Unkenntlichmachung soll an einigen Stellen versagt haben. Was ist da dran?
Das ist eine Sache, die bei Spiegel Online steht. Die haben das angeblich auch selbst entdeckt und dann an Google gemeldet. Wenn man also mit bestimmten Voraussetzungen, sprich mit iPhone oder iPad, sich diese Sache angeguckt hat und dann da auf diesen Stellen, wo die Pixelvorhänge vor den Häusern da aufgezogen waren, drauf gedrückt hat mit dem Finger und dann noch ein bisschen hier dann Google Maps noch aufgerufen hat dabei wieder, dann konnte man plötzlich sozusagen hinter den Vorhang sehen, oder dieser Vorhang war dann nur noch halb da. Das ist jetzt total lustig auf der Spiegelseite, weil da sind nämlich dann zum Beweis sind diese Screenshots da hingedruckt und dann haben die aber gleichzeitig wieder das, was man dann eben doch sehen konnte, dann selbst verpixelt, um dann eben selbst diesem Datenschutzbegehren der Leute da nachzukommen.
Das ist natürlich also ein großer Erkenntniswert.
Das ist ein ganz großer Erkenntniswert. Ja. Das ist sozusagen der schöne, der matte oder ein bisschen feinere Pixelvorhang ist von Google und dieser grobe ist von Spiegel. Das ist eine tolle Sache. Auf jeden Fall. Der Hintergrund ist wohl der, es wurde ja sowieso spekuliert, ob diese Veränderung, ob die reversibel sein würde oder eben unwiderruflich. Und Google hat da gesagt, das wird unwiderruflich in dem Fotomaterial verändert. Das sollte auch einen gewissen Druck auf die Leute ausüben, die sich dann da eben wünschen, zu verschwinden.
Ja, einmal und nie wieder.
Einmal und nie wieder, dass sie das genau überlegen. Und anscheinend ist das erstmal nicht der Fall und Google sagt aber, das ist auch so geplant gewesen, dass man erstmal abwarten will und dann aber ab nach bestimmten Zeit wird das irreversibel und dieses Ding hier, was hier zu sehen ist, das ist eben tatsächlich ein technischer Fehler oder gibt es eine Sache, an der sie arbeiten, das wird sich dann verändern. Gut, aber das ist ein bisschen eine skurrile Angelegenheit und ganz ehrlich gesagt, man muss ja auch wieder den guten Glauben schon haben, dass sie tatsächlich das Originaldatenmaterial dann verändern. Im ersten Impuls glaubt man es nicht. Dann denkt man, die machen doch noch irgendwie eine Kopie, die so irgendwo liegt. Andersrum gesehen, die haben ja so viel Ärger gekriegt, auch mit diesen WLAN-Daten. Jetzt auch in England mussten sie da einiges zahlen. Also vielleicht machen sie es dann doch, um nicht juristisch in Schwierigkeiten zu kommen.
Nun ist die ganze Sache ja mit diesen Pixelvorhängen vor Fassaden irgendwie eine deutsche Spezialität. In anderen Ländern, da kann man jede Menge Häuser, jede Menge Personen auf der Straße völlig ungepixelt sehen. Ja, also fürs Ausland könnte die Sache ein bisschen befremdlich sein. Vielleicht lässt das auch Rückschlüsse zu auf spezielle deutsche Befindlichkeiten?
Das ist jedenfalls die Vermutung, die man haben könnte oder die auch geäußert wird. Das hat zum Beispiel der recht bekannte Blogger, Journalist und Journalismus-Professor Jeff Jarvis. Der hat auf seinem Blog Buzz Machine, hat er unter dem Titel Germany, what have you done, hat er einen Artikel geschrieben, da hat er sich das also angeguckt. Und es gibt eine deutsche Version von seinem Aufschrei, muss man schon sagen, bei Zeit Online und er sagt also, Deutschland, du hast deine Städte entweiht und er ist also regelrecht schockiert von dem optischen Anblick. Man muss auch wirklich sagen, es sieht da wirklich nicht schön aus und es ist einfach die Frage, wie hinterher diese 244.000 Gebäude, die da verpixelt werden sollen in ganz Deutschland oder in diesen 20 größten Städten, wie das dann so durchschnittlich aussehen wird. Ich kann mir das selbst noch nicht ganz vorstellen. Also ob man dann eher dauernd optisch gestört wird oder ob das eher Ausnahmen bleiben werden. Das wird man dann sehen, wenn die ganze Sache online geht. Aber die Kommentare hier zu dem Aufschrei von Jarvis sind auch teilweise da unten dann in den Leserkommentaren sagen, ausgerechnet Amerikaner äußert hier Kritik an Datenschutz und so weiter. Das wird also teilweise zurückgewiesen. Mhm. Aber im Grunde genommen, also die optisch würde ich mal sagen, ästhetisch und natürlich inhaltlich, ich finde es auch nicht schön, die Verpixelung.
Ist eine ästhetische Frage auf jeden Fall und Jeff Jarvis, der sieht eigentlich gar nicht so pathetisch aus, wie er da schreibt. Sie können das jedenfalls nachgucken und ihn sich ansehen bei Zeit Online. Ältere Menschen haben ja oft Probleme, sich im Internet zurechtzufinden oder überhaupt den Online-Sprung zu meistern. Warum sind die Silver Surfer bis heute eigentlich so zaghaft? Das wollte der Fachverband Bitkom herausfinden und auch die Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner. Ja, Michael, was gab es da an Erkenntnissen gestern auf der Pressekonferenz?
Ja, ob das so ganz riesengroße Erkenntnisse sind, das ist fraglich, wenn man sich das mal anguckt. Aber ganz klar, die Digital Natives haben die Sache also von Grund auf mit ihrem Leben schon aufgesogen ab der Schulzeit oder vielleicht sogar Vorschulzeit. Klar, die haben natürlich keine Hemmschwellen. Leute, die dann später erst dazu gekommen sind zum Computer, zum Internet, denen geht es da teilweise anders. Und irgendwie ist das auch der Haupttenor der ganzen Geschichte. Es wurde also festgestellt, also es war eine Befragung von 1000 Leuten, also eine Art repräsentative Umfrage. Und das Ergebnis ist eben, dass sehr viele ältere Menschen Angst haben vor bestimmten Sicherheitslücken, vor Abzocke, vor Computerschädlingen, also im Grunde genommen auch Dinge, die ja nicht ganz unbegründet sind, aber die ihnen sozusagen die Freude am Surfen vermiesen. Es sind aber eine ganze Reihe von Leuten sind eben unterwegs, und hier ist auch so eine herrliche Grafik, die dann hier dargestellt worden ist von Bitkom und Verbraucherschutzministerium. Das Web kann Senioren so viel bieten, und für 95% eben sind Informationen ganz oben, hier Lebensqualität wird gesteigert, Unterhaltung spielt auch eine Rolle. Immerhin haben schon 23% Erfahrung mit Viren gemacht und 3% mit Betrug bei Einkauf und Verkauf. Das ist ja überhaupt nicht viel eigentlich. Also da könnte man eigentlich sagen, das ist gar kein Anlass.
Außerdem haben, würde ich sagen, ältere Menschen, das ist jetzt sehr weit gefasst, nicht? Also diese Probleme haben ja eigentlich fast alle.
Ganz genau, die Probleme haben alle, und ich finde auch, zum Beispiel der 10-Punkte-Plan, den da Bitkom und Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz hier bieten.
Das PDF abrufbar, ja.
Das PDF ist da verlinkt, auch auf unserer Seite gleich. Da ist hier zum Beispiel hier einfachen ergonomischen PC kaufen, den richtigen Internetzugang wählen, nicht an Sicherheit sparen, also Virenbrowser, gesundes Misstrauen, dann irgendwie bei seriösen Shops bestellen. Ja klar, woher weiß man aber, was seriöse Shops sind? Das ist alles ein ziemlich, sagen wir mal, vage Geschichten. Aber trotzdem, ich kann das bestätigen aus eigenen familiären Erfahrungen. Also zum Beispiel meine Tante, die hat auch Computer, hat Internet. Ich biete ihr immer wieder an, das auch zu erklären. Aber dann kommen eben auch so Hämmer, dass sie dann plötzlich noch in die Stadt fährt und sich dann die Bundesbahnfahrkarten dann am Schalter holt. Und irgendwie, das ist also tatsächlich
auch Traditionen einfach.
Das sind Traditionen, nicht? Einfach. Ja. Ich denke, das ist das, und im Grunde genommen, also Patentrezepte kann es da gar nicht geben, weil einfach die Sache selbst, egal für jung oder alt, im Grunde genommen ja ganz genau gleich ist. Die Gefahren sind genau gleich, die Chancen sind auch gleich. Also eigentlich, ja, da kann man nur informieren und dann das einfach machen. Einfach ausprobieren, sage ich immer.
Man kann sich wenigstens den Busfahrplan ausdrucken, mit dem man dann zum Bahnhof fährt, um sich dann dort das Ticket zu holen.
Ja, genau. Super Vorschlag, werde ich immer machen.
Vielen Dank. Jetzt kommen wir noch zu einem, zerstreuenderen Thema, sagen wir mal. Bunter vielleicht. Ein bunter Vogel, der mit einer Extrem-Jogging-Tour vom Südpol zum Nordpol oder war es andersrum? Ich weiß es nicht. Für einen guten Zweck Furore machen möchte.
Es war andersrum. Von Nordpol zu Südpol. Das ist, keine Ahnung, ob das irgendwie besser, ob man da besser läuft oder ob die Logistik da besser klappt. Ja, das ist eine Aktion, ein australischer Extremläufer, der auch schon eine ganze Menge an Laufrekorden hält, der schon eine ganze Menge solcher Aktionen gemacht hat. Früherer Politiker, der Kongressabgeordneter.
Pat Farmer heißt der Mann?
Der heißt Pat Farmer. Wir haben ja die Webseite mal aufgerufen, www.pole2polerun.com. Die ganze Aktion soll starten im nächsten März, also März 2011. Und der will nicht nur zu seinem einfachen Vergnügen daherlaufen, was ja auch, also für mich wäre das jetzt kein Vergnügen. Nein, er hat ein ganz großes Ziel, wie so manche Menschen im Leben. Und zwar hat er sich nämlich vorgenommen, Geld zusammen, Spenden zu sammeln. Und zwar für das Australische Rote Kreuz, und zwar ganz genau für die Wasserversorgung auf der Erde. In Gebieten, natürlich, es ist ein altes Problem, gibt es eben Probleme mit Trinkwasser, es gibt Probleme mit der Wasserentsorgung. Ganz viele Regionen haben da einen unheimlichen Bedarf. Also dieses Ziel ist lobenswert, das ist hehr. Und er hat sich vorgenommen, gleich mal 100 Millionen Dollar zu sammeln mit der Aktion. Die soll eben, dieser ganze Lauf soll im Internet live übertragen werden, ist also hier relativ groß schon aufgemacht.
Und man soll dann für einen Klick jeweils spenden, oder?
Wie das genau läuft, man kann hier zum Beispiel direkt beim Australischen Roten Kreuz, kann man dann direkt spenden. Aber wie ihr genau auf die Idee kommt, jetzt damit 100 Millionen Dollar einzunehmen, das erschließt sich mir jetzt erstmal so nicht ganz
genau. Vielleicht will er für die Übertragungsrechte Geld nehmen.
Ja, wenn er das kriegt. Auf jeden Fall, er trainiert schon eifrig, er läuft, also laufen tut er sowieso, aber mittlerweile läuft er auch mit einem Gewicht, das er hinter sich herzieht, weil nämlich dann oben beim Nordpol, wo es losgeht, da wird er einen Schlitten brauchen. Und er nimmt literweise Olivenöl zu sich, steht hier. um sich an die hohe Kalorienmenge zu gewöhnen. Er isst sein Müsli mit Olivenöl, sein Brot, sein Toast, alles. Ich hoffe, das wird nicht, bevor er dann losläuft, ihn schon irgendwie verfetten oder irgendwie andere Probleme bringen.
Jetzt zieht eine Ölspur hinter sich her.
Genau. Ja, auf jeden Fall, man kann sich diese Seite mal angucken. Da stellt er sich auch in einem Video vor. Und ganz ehrlich gesagt, ich muss hier wieder kritisch anmerken, ist ja die Frage, ob wirklich dadurch eigentlich diese 100 Millionen zusätzlich zustande kommen. Ich meine, wenn jetzt Bill Gates die hinlegt, dann hat er die und legt die auf den Tisch und er will die von anderen Leuten haben. Da frage ich mich, ob dadurch nicht einfach nur das vorhandene Spenden- oder Sponsoring-Aufkommen einfach nur umgeschichtet wird und ob der gute Mann nicht lieber für das Jahr oder so selbst Brunnen bauen sollte oder eben auch die Kosten, die sein Lauf erzeugen wird, eben direkt spendet. Aber das sind so lästerliche Gedanken. Ich würde einfach sagen, man kann sich die Seite angucken. Wer das gut findet, kann da spenden und ist auf jeden Fall ein spektakuläres Vorhaben.
Genau, und vielleicht ist jetzt auch die Olivenölindustrie aufmerksam
geworden. Vielleicht sponsert die das auch dann.